Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast. Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Warum steht da eigentlich so viel Zeugs rum?
Das sind die Überbleibsel.
Ach so.
Damit es ordentlich wirkt im Büro, einfach alles ins Nebenzimmer räumen.
Okay, verstehe.
Das ist die beste Aufräumtaktik. Alles, was rumliegt, einfach unter das Bett packen und dann hat man aufgeräumt. Easy.
Eigentlich eine sehr effiziente Taktik. Prinzipiell. Ich tue mal meine Brille weg. So. Quiz. Was besprechen wir heute?
Also als erstes mal würde ich gerne besprechen, ich habe mich gerade kurz unterhalten mit unserem Löwenanteil-Experten Javan, der ja für 90% des Löwenanteil-Konsums hier zuständig ist. Und der hat eine neue Lieblingssorte, das Paprika-Chicken. Und weil es seine neue Lieblingssorte ist, hatte ich noch nicht die Möglichkeit, es zu probieren, weil er natürlich alles weggegessen hat. Ich habe gerade geguckt, in unseren Vorräten gibt es nichts mehr davon. Aber ich vertraue ihm trotzdem. Er meinte, mega geil, Paprika-Chicken, vor allem, wenn man noch so ein bisschen Hot Sauce dazu macht, sowieso immer wichtig, vielleicht ein bisschen Laugamar, Leute, und noch ein paar Cashews rein und Schmand. Also, ihr habt's hier zuerst gehört, probiert es aus und so oder so spart ihr immer 10% auf alles von Löwenanteil, nicht nur auf Paprika-Chicken, auch wenn es angeblich die neue beste Sorte ist.
Ich muss mal Javan fragen, wie es dann so schmeckt. Schmeckt es dann so wie gefüllte Paprikaschoten früher? Weiß man nicht.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Aber mega geil, hat er gesagt.
Ja, also, ich werde es auch mal ausprobieren. Paprika-Chicken hört sich, finde ich, auch schon so an, als wäre es mit so einer creamy Sauce, oder?
Hört sich wie so ein so Gulasch-mäßig
ja,
an.
Ja, genau,
so.
Genau. Javan!
Ja, Leute. Und Thilo müssen wir auch anhauen, dass er mal unsere Vorräte mal wieder auffüllt, jetzt langsam. Das wollte ich sagen und ansonsten würde ich ganz gerne über Functional Training sprechen.
Okay.
Und zwar würde ich gerne eine Lanze für Functional Training brechen.
Okay, ich wollte gerade sagen, brennt dir das unter den Nägeln und warum?
Es brennt mir ja schon seit geraumer Zeit unter den Nägeln. Jetzt gerade wieder so ganz frisch, so Fitnesscoaches im Internet, die sich drüber streiten, also es passiert ja jeden Tag. Das ist ja das Hauptding, wie man mit dem Thema Functional Training heutzutage umgeht, ist, man reagiert auf Leute im Internet, die irgendwas von Functional Training sagen und dann sagt man, sowas gibt's gar nicht und Functional Training ist doof und ist blöd und so weiter. So. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es so ist. Mhm. Also, dass es zumindest unter Coaches Functional Training so inzwischen so eine Lachnummer ist. So, und alle sich eben drüber auslassen, ja, dass es Blödsinn ist, dass es das gar nicht gibt und so weiter und so weiter. Mhm.
Was bedeutet ein Functional Training dann überhaupt für dich?
Ja, das ist die tiefe Frage. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum man sich da so dran aufreibt, weil die Definition halt nicht besonders klar ist.
Also keine einheitliche?
Es gibt keine einheitliche Definition von Functional Training. Es ist ja sogar so, ich glaube, wenn du es übersetzt auf Deutsch, funktional und funktionell hat sogar auch unterschiedliche Bedeutungen und die einen übersetzen es quasi mit funktionales Training, die andere mit funktionelles Training. Das heißt,
ich muss dich unterbrechen. Spar dir den, oder wie, merkt ihr den Gedanken? Ich muss nur kurz. Meine Finger riechen nach Rauch immer noch. Ich war gestern an einem offenen Feuer gesessen, aber nur zwei Stunden oder so.
Habt ihr Lagerfeuer gemacht? Nur zwei Stunden.
Und es ist echt krass. Also ich habe mich tatsächlich gewaschen auch. Also gestern versucht zu waschen und heute
ja,
auch
genau.
wirklich auch geduscht. Aber meine Finger riechen immer noch nach Feuer, nach offenem Feuer.
Nee.
Das ist echt krass.
Ich als alter Pfadfinder, als ich von so einem Lager zurückgekommen bin, wo ich jeden Tag am Lagerfeuer saß, da habe ich noch eine Woche danach nach Lagerfeuer gerochen.
Ja.
Das gehört dazu.
Aber du hast ja auch schon immer...
Das hat bestimmt auch einen evolutionären Vorteil.
Ja. Ja, genau. Darüber haben wir gestern auch gesprochen. Über die Evolution und so weiter. Und warum das so warum das so anziehend ist. Warum ist so ein offenes Feuer so anziehend und warum wollen Leute, also ich war in einem Restaurant, wo es offenes Feuer gab und zum Mittagessen und Shoutout, Bratwurstherzl, und da gibt es halt einen offenen Grill. Also werden halt die Bratwürstel über offenem Feuer gegrillt. Und warum quasi in dem Separé des Restaurants, warum wir uns da so wohlfühlen. So, aber egal. Denk mal drüber nach.
Da wird was ganz Ursprüngliches getriggert in uns.
Ja.
Da fühlt man sich sicher am Feuer. Mhm. Da kann das Nervensystem runterfahren am Feuer. Da wird der Parasympathikus aktiviert und so weiter. Mhm.
Das kann man auch noch unterstützen durch Bier zum Beispiel. Also es war phänomenal. Es war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Aber genau diese ganzen Dinge haben wir auch besprochen. Wie sagt man so schön? Du nimmst den Geruch durch die Nase als erstes auf so und denkst dir so, ach, da riecht irgendwas, da wäre ich hingezogen. Dann durch die Augen, durch die Beruhigung der Augen, durch das Feuer und so. Es war sensationell. Mach das mal.
Alle Sinne werden stimuliert durchs Feuer.
Alle. Ja gut, Functional Training.
Functional Training. Ja, Functional Training ist ja genauso primal und ursprünglich wie am Lagerfeuer sitzen.
Ah, das war ein guter Segue, ha?
Ja, ich weiß nicht. Also, was war deine Frage, was das ist?
Was du darunter verstehst.
Ja, das ist gleich so eine tiefe Frage, weil es eben keine einheitliche Definition gibt. Aber, also da fallen mir ganz viele Sachen dazu ein. Zum Ersten ist es so, Konsumenten von Training, die jetzt nicht selber Coaches sind und nicht deep in der Branche stecken, die haben, glaube ich, wenn sie so irgendwie sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, sofort eine Assoziation, was das ist. Funktionelles Training. Das können wir Coaches natürlich, wir elitären Coaches dann so nicht stehen lassen und wir streiten uns drüber. Aber für viele ist es ja kein schmutziges Wort oder ein schmutziger Begriff, sondern die stellen sich darunter halt einfach das vor, was es am Ende halt auch ist. So, dass man halt mit freien Gewichten, mit komplexeren Bewegungen trainiert und es ist quasi so ein bisschen, ich sag mal, der Counterpart zu Bodybuilding. Und das ist so, wenn ich drüber nachdenke, also so wird es wahrgenommen von den meisten Leuten da draußen und das ist ja auch total richtig, ist ja nicht falsch. Und wenn ich persönlich drüber nachdenke, dann überlege ich mir halt, wo kommt das Ganze her? So, warum hat sich das entwickelt? Warum gibt es das überhaupt und so? Und ich glaube, Functional Training ist aus einer Necessity, aus einer Dings.
Notwendigkeit.
Genau, danke. Aus einer Notwendigkeit heraus geboren worden, als es in den 2000ern so entstanden ist. Mhm. Weil, wenn wir uns angucken, wo kommt quasi Fitnesstraining her, dann hat sich das ja irgendwie gerade aus dem Bodybuilding entwickelt. Bodybuilding, Kraftsport, also Kraftdreikampf, Strongman, olympisches Gewichtheben und so. Und dann gibt's irgendwie, dann gab es noch so ein bisschen so Performance-Training und das war's halt. Und Functional Training hat, glaube ich, eben genau diese Notwendigkeit, diese Lücke gesehen und ausgefüllt. So. Und da könnte man jetzt ganz viel über eben, was bedeutet funktionell oder funktional auslassen. Am Ende bedeutet's, dass etwas eine Funktion erfüllt, so auf der einen Seite. Und funktionell ist aber auch so ein Begriff, der ja auch in der Medizin, glaube ich, immer wieder vorkommt. Und da geht es eben darum, funktioniert etwas so, wie es funktionieren sollte, so auf physiologischer Ebene quasi. Und wenn man das so interpretiert, dann ist es ja eigentlich was total Gutes und Sinnvolles, dass man sich anschaut, hey, wie funktioniert der Mensch, in dem Fall in Bewegung, und kann ich mit meinem Training diese Funktion unterstützen, trainieren halt, verbessern über Zeit. So, das war ja so der ursprüngliche Gedanke, dass man halt so sagt, so hey, der Mensch ist irgendwie ein komplexes System, Bewegungen sind komplex, also lasst uns doch ein bisschen integrierter und komplexer trainieren, weil wir damit die Funktion des Bewegungssystems besser abbilden und besser trainieren können und auch irgendwie besser unterstützen können, als wenn unser Ziel nur ist, dass wir Muskeln zum Wachsen bringen. Mhm. Weil da gibt es natürlich einen Unterschied. Und natürlich ist Muskelfleisch ist sehr gesund für uns, ist gut für uns. Muskeln haben unterstützt auch die Funktion unseres Bewegungssystems bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt kann man dann drüber streiten, ob es das noch weiterhin unterstützt oder vielleicht sogar sich ab einem gewissen Punkt negativ auswirkt auf die Funktion von unserem Bewegungssystem. Ja, da denke ich drüber nach, wenn ich an Functional Training denke. Und ich glaube eben so diese Notwendigkeit, die Funktion des Bewegungssystems besser zu verstehen und dann auch anzuwenden, einzubinden in Training, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Und wie gesagt, ich glaube, das war ab einem gewissen Punkt notwendig, so für die Trainingsbranche. Und deswegen ist diese Schule oder dieses Feld irgendwie entstanden. Und jetzt könnte man darüber reden, warum es inzwischen zu so einer Lachnummer quasi geworden ist oder gemacht wurde oder immer noch gemacht wird und so. Weil, wie gesagt, ich finde es eigentlich total schade und auch nicht unbedingt nützlich für den Endkonsumenten.
Glaubst du, dass die Intention derer, und wir können ja über ein paar Namen auch sprechen, die sich angeschickt haben, vielleicht eine Veränderung in Training oder Krafttraining zu bringen, genau die war, die du jetzt gerade beschrieben hast? Oder ist es so, dass die Intention, ich habe das damals so wahrgenommen, dass einfach einige on the scene gekommen sind in den frühen 2000er Jahren, wie du es gerade beschrieben hast, die so nach dem Motto Train like an Athlete, so mehr oder weniger, dass das Narrativ derer war und nicht unbedingt, also davon abgeleitet, ja, aber das kann man ja auch, das kann man nicht greifbar, sexy, marketingmäßig verkaufen. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit davon sprichst, dass das Bewegungssystem in seiner Funktion verbessert wird, dann ist es so kryptisch, dass Leute gar nicht verstehen, was du willst von ihnen. Wenn du aber zu ihnen sagst, hey, trainier wie ein Athlet und so weiter, dann ist es sicherlich für Dritte, also für uns alle, ob jetzt als Endverbraucher oder auch als Coaches, wahrscheinlich irgendwie sexier, oder? Also ich frage mich das so schon lange und jetzt auch, als wir darüber gesprochen haben, wo kommt denn dieses Narrativ her und wann hat sich das dann, wie du gerade schon angesprochen hast, in so eine Richtung entwickelt, dass es von vielen aus unserer Branche auch belächelt wird als, okay, ich ziehe dreimal an einem Gummiband.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, dass es halt so ein als Marketingbegriff irgendwie etabliert wurde und dadurch vielleicht auch so die tatsächliche Bedeutung langsam flöten gegangen ist, wie das oft so ist in unserer Branche. Irgendwelche Begriffe werden eben als Marketing-Tool verwendet und dadurch verwässert sich irgendwie die eigentliche Bedeutung über Zeit und irgendwann, stellst du auf Durchzug, sobald irgendwer anfängt, von Functional Training zu reden, weil du halt so bist, so, ja, keine Ahnung, was es überhaupt sein soll und so weiter. Ja, das machen wir ja die ganze Zeit in unserer Branche, also gerade halt wir Professionals, dass wir uns immer nur über Begrifflichkeiten streiten und so. Und ich verstehe das ja auch, weil es ja auch irgendwie, es ist ja auch wichtig. Es ist wichtig, dass wir eine gleiche Sprache sprechen, dass wir irgendwie eine gleiche Vorstellung haben von Dingen, dass wir uns überhaupt irgendwie drüber unterhalten können und so weiter und so weiter. Ich bin da ja auch in vielen Fällen dafür, zu sagen, so, hey, dieser Begriff bedeutet, keine Ahnung, sportwissenschaftlich gesehen das. Also lass uns den auch so verwenden und nicht so oder so oder so. Okay, krass, meinen Faden verloren. Was hast du gefragt?
Naja, ich hab die Grundsätzlichkeit der Intention und auch Motivation
genau.
Erfragen wollen.
Ich meine, du warst ja live dabei, also noch viel mehr als ich. Also musst du auch nochmal erzählen, wie du das so wahrgenommen hast. Aber ich glaube, auch das ist so eine Notwendigkeit, weil die Leute, die das quasi, ich sag mal, erfunden haben oder zumindest die Pioniere waren in der Welt von Functional Training, das sind ja oft so alte Eisenverbieger gewesen, die halt lange schwer trainiert haben und halt so klassisch Kraft-Dreikampf, Bodybuilding-mäßig trainiert haben und dann halt irgendwann gemerkt haben, dass sie vielleicht wegen ihrem Training gewisse Probleme entwickeln. Das sind ja oft so, eben, ich war früher Powerlifter und also so Michael Boyle zum Beispiel, der hat ja bestimmt auch früher sehr schwere Gewichte geschoben und alle haben halt irgendwie bilateral trainiert und mit Langhanteln trainiert und dann ist er irgendwann drauf gekommen, so hey, ich will meinen Athleten erstmal irgendwie vielleicht mehr von dem geben, was sie eigentlich brauchen im Training. Mhm. Und dann wurde das natürlich auch so ein bisschen über den athletischen Kontext hinaus transportiert, was auch sinnvoll ist. Also so dieses Train like an athlete für jedermann, das ist schon auch so ein bisschen Functional Training. Also dass du quasi so trainierst, dass du deine Funktion im Alltag besser bewältigen kannst und im Alltag besser funktionierst quasi. Für Leute, die halt keinen Sport machen und für Leute, die halt Sport machen, wäre das, okay, du trainierst halt so, dass du die, dass du deinen Sport damit auch noch unterstützt. Mhm. Also es ist so ein bisschen so vielleicht Athletiktraining für Menschen, die eigentlich keine Athleten sind, ist vielleicht auch so der Ursprung von Functional Training so ein bisschen. Und am Ende hat es ja auch einfach die, das Spektrum und die Möglichkeiten erweitert, die wir haben im Training, was immer gut ist, weil Functional Training bedeutet für mich auch, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, einfach individueller Leute zu trainieren, weil es halt einfach mehr Optionen gibt. Davor war es halt so, ja, keine Ahnung, du willst fit und gesund werden, mach Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge und alles wird gut, so. Und es gibt ja immer noch sehr viele Leute, die so dieser Meinung quasi frönen. Mhm. Und dann kommen aber so Leute ins Game und die sagen so, hey, man kann übrigens auch einen Split-Squat trainieren, man muss nicht immer nur Squats trainieren, man kann RDLs auch auf einem Bein machen, man kann sich rotatorisch bewegen, dynamischer bewegen im Training und so weiter. Und das ist ja erstmal einfach nur so, hey, es gibt viel mehr Optionen im Training, die wir nutzen können, als konventionelles Krafttraining oder Bodybuilding. Mhm.
Ich will nochmal zurückkommen auf dieses Postulat eben, glaube ich, von den frühen 2000er Jahren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und darüber möchte ich sprechen, dass ich glaube, dass eben dieses Train like an athlete und auch die Ableitung davon, und du hast vorhin das wichtige Buzzword in dieser Diskussion reingebracht, das Bewegungssystem. Ich glaube, dass damals das Bewegungssystem noch überhaupt gar nicht im Vordergrund stand, sondern letztendlich quasi für Dritte, also für Endverbraucher und alle anderen, also auch im Coaching-Bereich und so weiter, erstmal so die Geschichte, aha, ich trainiere dann wie ein Athlet und schaue dann vielleicht auch aus wie ein Athlet. Dass es quasi als Outcome wieder extrem gekoppelt war an, ich will ja eigentlich auch nicht ausschauen wie ein Bodybuilder, sondern ich will ja lieber wie ein Athlet ausschauen, also wie ein echter Athlet. Verstehst du, was ich meine? Also dass quasi das Ergebnis, wenn ich jetzt trainiere wie ein Athlet, also sprich Functional Training mache, dann sehe ich eher so aus wie halt so ein, ich sage jetzt einfach mal was, ein Zehnkämpfer oder halt generell ein Leichtathlet, als wirklich wie ein Bodybuilder. Und für mich ist das wichtige Momentum, wann quasi die Phase kam, dass man sich darüber lächerlich gemacht hat, weil letztendlich so dieser Aspekt der Verbesserung der Funktion des Bewegungssystems, das ist ja ein neueres Narrativ, das ja vor in den frühen 2000er Jahren, das wurde erstens meiner Meinung nach, also so habe ich wahrgenommen in der Zeit, nicht gesehen, vielleicht auch einfach gar nicht gekannt, so in der Tiefe, in der wir das jetzt wissen alles. Und dementsprechend ist das nicht das Postulat gewesen und auch gar nicht so die das Narrativ, das nach außen getragen wurde.
Aber war es nicht, also weil so habe ich das ja dann wieder kennengelernt, wenn man sagt, Training hat sich irgendwie entwickelt aus Performance, Maximalkraft, Kraftsport und Optik, Bodybuilding. Mhm. Dann hat ja Functional Training so ein drittes Ding mit reingebracht auch. Mhm. Da war ja auch so, war da nicht das Versprechen quasi eher weg von Ästhetik hin zu Funktion, weil die Leute, die das postulieren, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber das sind ja jetzt alles keine Leute, die irgendwie oben ohne Bilder posten und irgendwie besonders gut aussehen, so ungefähr.
Ja, absolut. Aber ich glaube trotzdem, und also worauf ich hinaus will, also meine Hypothese ist folgende, dass natürlich hatten die das auch im Sinn, dass es auch um die Funktion geht auf irgendeine Art und Weise. Aber Funktion wurde trotzdem noch marketingmäßig als veränderte Optik verkauft.
Weiß nicht, ob Michael Boyle damit so erfolgreich war.
Ja, für sich selbst weiß ich jetzt auch nicht, aber Shoutout. Na, immerhin sieht er genauso aus noch wie vor 20 Jahren, würde ich einfach sagen. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wann kam denn letztendlich dann einfach so dieses wirklich tiefe Verständnis für die Verbesserung der Funktion vom Bewegungssystem?
Ich glaube, das wurde angestoßen durch diese Entwicklung zum Functional Training, mhm, und hat sich dann eben gerade so seit den 2000ern so entwickelt. Also so die ersten Kontakte, die ich hatte, das war ja dann schon mal noch deutlich später. Mhm. Also da reden wir von den 2010er Jahren. Das waren dann Trainer, die sich haben inspirieren lassen oder auch die gelernt haben von Physiotherapeuten oder auch selber halt auch Physiotherapeuten waren. Mhm. So, das waren viele von den Leuten, so Charlie Weingrove zum Beispiel, auch ehemaliger Powerlifter, der dann so sich die ganzen Sachen von Yander und so weiter angeschaut hat und daraus das halt genommen hat, also Therapiekonzepte, Konzepte, die mehr auf eben Funktion aufbauen und diese Konzepte quasi mit reingebracht hat ins Training. Mhm. So, und ich glaube, auch deswegen sind wir als Branche der Strömung Functional Training eigentlich zu Dank verpflichtet, weil sie dazu geführt hat, dass eben so Training und Therapie irgendwie mehr Hand in Hand gehen, so, weil Charlie Weingrove hat schon in den frühen 2010ern gesagt, so, wie war das? Rehab ist Training und Training ist Rehab. Mhm. Das war immer so sein Ding. Mhm. Also das hat der Typ schon vor, ja, über 10 Jahren gesagt. Das, was heute quasi on vogue ist und wo quasi die, gerade die Physio-Bubble, aber auch die Trainings-Bubble halt so das gar nicht mehr groß in Frage stellen. Also, mhm, zumindest die, die irgendwie, ich sag mal, vorne mit dabei sind, so ungefähr. Also es ist überhaupt kein neues Konzept, aber es hat auf jeden Fall den Ursprung genau da. Weil eben Trainer haben sich mit Performance ausgekannt und Physios mit Funktion. Mhm.
Aber wo liegt jetzt dann die Diskrepanz oder warum gibt es überhaupt Grundlage des Disputs in unserer Bubble?
Ja, weil, glaube ich, viel die Dinge, die Functional Training falsch gemacht hat, gesehen werden. Mhm.
Die da wären zum Beispiel?
Einfach gewisse Übungen zum Beispiel, weil das ist ja das Klischee. So, Functional Training bedeutet, jemand hüpft auf einem Bosu-Ball rum mit 2,5 Kilo Kurzhanteln, macht irgendwelche Zirkustricks. Mhm. So, und wenn man sich so das Oldschool Functional Training anschaut, dann waren da ja auch teilweise sehr fragwürdige Methoden dabei, einfach. Aber das ist doch normal, wenn sich ein neues Feld entwickelt, dass man halt Sachen ausprobiert und dass da halt Dinge dabei sind, die halt irgendwie Schmarrn sind, mhm, und die dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt, by the way, niemand mehr macht. Also ich glaube, es in der echten Welt, wir tun so, als wenn es ein Problem wäre, dass Leute Functional Training machen und auf Bosu-Bällen jonglieren. In der echten Welt macht das niemand. So. Vor 10 Jahren sah das vielleicht noch anders aus. Da haben das, glaube ich, noch mehr Leute gemacht. Also zum Beispiel so eben Training auf instabilen Untergründen und so. Inzwischen ist es im Mainstream total angekommen, dass es Quatsch ist. Aber es wird nur darüber geredet und so wird es wahrgenommen, nur über die negativen Aspekte und halt nicht über das ganze Positive, was Functional Training in unsere Welt gebracht hat als Trainer. Weil wenn man sich jetzt heute zum Beispiel moderne, zeitgemäße Physiotherapie anschaut, na, die ist ultra krass beeinflusst von Functional Training. Also diese ganze aktive Therapie, dass man halt Training nutzt, um Leute zu therapieren und so weiter. Das ist alles entstanden durch diese Zusammenkunft von Training und Therapie. Und die steckt, finde ich, ganz, ganz krass drin in Functional Training. Und dann ist es natürlich auch so, ich glaube, Functional Training wurde dann oft so zu sehr in die Bewegungsqualitätsrichtung manövriert und dann halt so, oh ja, nee, wir trainieren hier nicht irgendwie schwer, sondern wir arbeiten nur an deinen Dysfunktionen, wir machen Corrective Exercises und das waren oft auch Methoden, die angewendet wurden, die halt einfach, die nicht intensiv genug trainiert wurden, damit überhaupt eine Veränderung stattfinden kann. Mhm. So, weil man kann zum Beispiel, und da ist instabiler Untergrund, ist ein gutes Beispiel, man kann was machen, was sehr fordernd und anstrengend ist, so koordinativ fordernd, wie zum Beispiel auf dem Bosu-Ball jonglieren, was aber nicht wirklich einen nachhaltigen Trainingsstimulus dir liefert, der sich dann wiederum positiv auf die tatsächliche Funktion von den Menschen auswirkt. Mhm. Das ist ein berechtigter Kritikpunkt, so. Und das war am Anfang ja auch oft so, okay, du machst trotzdem dein Oldschool konventionelles Krafttraining, alles schwer, alles bilateral, alles quasi Powerlifting orientiert. Aber damit du nicht kaputt gehst, machst du noch ein paar Split Squats, aber die machst du dann halt mit viel zu wenig Load, als dass es irgendwas bringen würde. So, die Phase habe ich selber in meinem Training durchgemacht. Das konnte man, oder das konnte ich auch schon irgendwie mitverfolgen. Auch wieder berechtigter Kritikpunkt.
Und so. ist es der einzige Kritikpunkt? Weil der ist ja berechtigt und absolut nachvollziehbar.
Das sind auf jeden Fall so, also ich glaube, die beiden sind so die Hauptpunkte, die mir da einfallen. Mhm. So. Und auch eine Entwicklung, was ich ganz interessant finde, die man halt in der Physiotherapie beobachten konnte über die letzten Jahre. Dass halt viele aktive Therapiemaßnahmen zwar schon aktiv waren und da wurde mit Bewegen gearbeitet, aber halt mit so wenig Load und so wenig Impact, als dass es wirklich irgendwas bringen würde. So, du hast vorhin gesagt, ja, dann machst du halt dreimal, ziehst du irgendwie an so einem Gummiband. Ja, okay. Aber die Prinzipien und die Idee dahinter, nach wie vor gut, aber es wurde, glaube ich, oft einfach nicht gut umgesetzt. Und da sind wir wieder dabei. Ist doch normal, wenn sich was Neues entwickelt, dass erstmal irgendwie rumprobiert wird und Dinge vielleicht nicht optimal eingesetzt werden und angewendet werden. Und dann lernt man halt, weil sich Dinge entwickeln. Und irgendwann checkt man halt dann, wie man halt diese Prinzipien, die gut sind, halt auch gut anwendet.
Also die Geschichte, die wir in allen Seminaren erzählen.
Apropos Seminar. Ha. Der Moment war für mich total interessant auf dem letzten Seminar, wo ich ja irgendwie auch so, da habe ich dann irgendwie über Functional Training geredet und da habe ich so gemeint, so, ja, heutzutage ist es ja irgendwie nur noch eine Lachnummer. Nehmt ihr das auch so wahr? Und da haben sich von 30 Teilnehmern irgendwie 3 oder 4 gemeldet, die das quasi so wahrnehmen, dass Functional Training eine Lachnummer ist. Und da war ich auch so, boah, krass, die Realität, die wir haben, ist halt nicht die Realität. Mhm. So, wir denken in unserer kleinen Internet-Bubble von, keine Ahnung, fortschrittlichen Trainern und Therapeuten, dass jeder Functional Training als Lachnummer wahrnimmt. Aber da draußen sind ganz viele Leute, die das überhaupt nicht irgendwie negativ bewerten, sondern für die ist es halt einfach eben so wahrscheinlich das, was ich versucht habe zu beschreiben. So einfach so diese weitere Möglichkeit des Trainings. Und das, also finde ich gut. Auf der einen Seite finde ich das gut, auf der anderen Seite ist es da wieder problematisch, dass wir uns so viel über dieses Thema streiten und auslassen im Internet, was halt am Ende, glaube ich, nicht wirklich einen Wert bringt für irgendjemanden.
Ja, aber also ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Warum wird dann überhaupt gestritten darüber und von wem? Und was sind die unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema?
Mei, gestritten wird von Content-Creatern. Warum? Weil es halt easy Content ist in erster Linie. Auch das muss einem klar sein. So Themen, die immer wieder hochgeholt werden und auf die immer wieder reagiert wird und so. Auf die wird nicht reagiert, weil es wichtige Themen sind. Sondern weil Leute damit engagen und weil man sich streiten kann, weil man auf irgendwas eine konträre Meinung geben kann und weil das halt Reichweite und Klicks bringt. So. Und das meine ich, das ist so ein wichtiger Punkt, den wir alle verstehen müssen, die in dieser Branche sind. Also als allererstes mal ich, so für mich selber und jeder für sich selber, das halt so, wir tun so, als wenn es Probleme geben würde in der Branche, die keine Probleme sind. Und dann reden wir immer wieder über solche Themen so und eigentlich interessiert es niemanden außer uns Trainern untereinander. Weil es ist ja auch so, okay, wer folgt dem Trainer-Account, der informativen Content liefert? Andere Trainer. So, es ist immer ein Circle Jerk. So, und ja, was bringt's am Ende? Dem Endverbraucher nix. Der Algorithmus findet's toll, so, weil er immer die gleichen Sachen irgendwie, immer den gleichen Leuten ausspielen kann und auch immer die gleichen Leute auf die gleiche Art und Weise mit diesem Content engagen. Aber ja, das ist halt nicht die echte Welt. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das der Hauptgrund ist. Aber ich glaube, niemand hat wirklich eigentlich Beef oder hat Lust, sich differenziert mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern Leute haben einfach nur Bock, halt Reichweite zu haben. Im Internet drin.
Das ist absolut genauso, wie du es beschreibst. Jetzt habe ich aber immer noch nicht verstanden, was denn überhaupt so die Vorbehalte sind oder also welche Narrative clashen denn überhaupt? Oder clashen überhaupt welche?
Ich kann ja mal, weil das eben, auch da gibt es ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jetzt so ein kürzlicher Beef, den ich mitbekommen habe von zwei so Coaches, die dann irgendwie aufeinander reagiert haben. Und das war, also es ist dann wirklich so dieses, der eine reagiert auf den anderen, dann reagiert der erste wieder auf die Reaktion vom zweiten und dann wird auch noch auf die Reaktion, auf die Reaktion, auf die Reaktion reagiert und so weiter. Okay. Ja, easy Content.
Und also da, wie so eine Daily Soap halt, oder? So, du freust dich auf die nächste Episode.
Wann kommt die nächste Folge von dem Influencer-Beef? So. Naja, das, was halt immer unterstellt wird, ist so, ja, jedes Training ist functional, deswegen gibt's das nicht und das, deswegen darf man den Begriff nicht verwenden. Und außerdem, guck dir mal an, wie die Leute damals trainiert haben. Also das war jetzt so dieses Reel von diesem einen Beef. So, irgendwer sagt irgendwas über Functional Training und dann sagt er so, guck dir an, wie Michael Jordan damals trainiert hat. Der hat einfach nur Bodybuilding-mäßig trainiert. Und deswegen braucht niemand sowas wie Functional Training. Das ist dann die Logik. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. So.
Okay.
So, da wird dann immer das alte Footage ausgepackt. So.
Sein, wo er so Dumbbell Shoulder Press macht, oder?
Genau.
Das Bild, oder?
Genau das. Und dann, und wie er irgendwelche schweren Pulldowns rockt und so weiter. Ja. Und ja. Und das ist dann quasi ein Argument dafür, dass Functional Training nicht existiert und dass es blöd ist, weil Michael Jordan hat damals ganz normal Bodybuilding-Style trainiert und war der beste Basketballer der Welt. Herzlichen Glückwunsch.
Mhm, okay. Und was sagt die Gegenpartei dazu?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu müde, als dass ich mir jetzt jede Folge davon angeguckt hätte. So. Ich habe es nicht besonders weit in das erste Reaktionsvideo geschafft, das zweite habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Aber ich glaube, so der Main-Part der Gegenseite ist, dass man sich das Ganze vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten sollte und Bodybuilding-Training halt einfach was anderes ist als spezifisches, individuelles Athletiktraining oder nenn's von mir aus auch funktionelles Training und dass das Argument ziemlich doof ist. Mhm. Das war, glaube ich, so der Kern, was ich zu 100% natürlich unterschreiben würde. Mhm. Und wie gesagt, wie es dann weiterging, so ich kann das auch nicht mehr. So, wir haben ja zum Glück den Podcast und können dann mal über solche Themen reden, weil es gibt bestimmt ganz viele, die zuhören und auch sich immer lustig machen über Functional Training und so weiter. Und ich glaube, es ist total wertvoll, wenn man diesen Glaubenssatz bei sich selber mal hinterfragt, weil bin der done that. Mhm. Also wir beide haben ja uns auch hier im Podcast schon viel über Functional Training lustig gemacht und alles, was dazugehört. Keine Ahnung, FMS und so dieses ganze Zeugs, was halt irgendwie in diesen Bereich reinfällt. Und davon habe ich mich über die letzten Jahre halt so ein bisschen wegentwickelt. Ich glaube, es ist immer leicht, Dinge wegzucanceln, so für sich selbst wegzucanceln, weil dadurch macht man ja seine eigene Welt ein bisschen simpler und ein bisschen kleiner einfach. Wenn man sagt, ja, das ist Blödsinn. Darüber muss ich gar nicht irgendwie nachdenken oder so, dann mache ich es mir immer ein bisschen leichter. Mhm. Aber es gibt alle möglichen Narrative.
Mir
fallen auch noch viel mehr ein.
Ich finde schon nach wie vor diesen Aspekt der Verbesserung der Funktion des Bewegungssystems, das ist nach wie vor einfach ein total wichtiger und würde da vielleicht auch als Segway jetzt auch noch wahrscheinlich Functional Patterns auch ansprechen wollen, oder? Weil die gehören doch auch in dieser Diskussion mit in the mix, oder nicht?
Ja, das ist so ein Ding. Also ich glaube, inzwischen setzen auch viele Leute Functional Training mit Functional Patterns gleich. Mhm. Nur weil halt in beiden steckt halt Functional drin. So. Mhm, ja. Aber ist auch Quatsch. Functional Training ist halt sein eigenes System. Und natürlich, Functional Patterns ist sein eigenes Trainingssystem. Und natürlich kannst du sagen, ja, das gehört zu Functional Training und Functional Patterns ist blöd und deswegen ist Functional Training blöd und alles, wofür Functional Training steht. Aber auch das ist halt sehr, sehr kurz gedacht am Ende. Aber ja, das wäre auch so ein Punkt gewesen, warum es so wahrgenommen wird, wie es wahrgenommen wird. Weil dann wird es gleichgesetzt mit diesem Trainingssystem und mit allem, was der Sektenführer von Functional Patterns halt so an Blödsinn erzählt. Und so weiter und so weiter. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass auch so ein System wie Functional Patterns auf ganz guten Prinzipien beruht. Mhm. Da ist das Problem halt auch eher, wie die angewendet werden und ganz viel, wie es kommuniziert wird. Sehr dogmatisch und so weiter und so weiter. Und ich glaube aber, diesen, diesen Dogmatismus, den jetzt zum Beispiel ein Functional Patterns an den Tag legt, den hatte das OG Functional Training eigentlich nicht, oder? Ich meine, wie hast du das damals wahrgenommen? Sind die ganzen Functional Training Dudes quasi auf die Weltbühne gekommen und haben gesagt, ab jetzt trainieren wir nur noch so, nur noch funktionell und alles andere ist Blödsinn?
Nein, gar nicht, sondern es war eigentlich genau so, also wirklich 100% so, wie du es gerade beschrieben hast. Also so eine konsequente Weiterentwicklung der eigenen Trainingserfahrung von diesen Menschen hin zu, okay, bin der Dundit, ich habe dies und jenes gemacht und habe selbst die Limitierungen wahrgenommen und auch erfahren wahrscheinlich. Also Mark Verstegen als Beispiel, Michael Boyle als Beispiel. Und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, okay, wie kann ich eben mein Training bereichern und das Training meiner Athleten, und dementsprechend stelle ich euch heute jetzt was vor, wie wir das halt machen. Und nicht so, du musst das so machen, sondern ich kann euch einfach nur erzählen, wie wir es machen und wie wir erfolgreiche Athleten kreieren. So. Das war das Narrativ. Und das ist natürlich eine super engaging Geschichte, weil das halt auch super spannend war. Und weil viel, glaube ich, der Leute, die damals so bei diesen ganzen Symposien immer teilgenommen haben, eben viele Leute waren, die halt die gleiche Erfahrung, die gleiche Geschichte gemacht haben.
So wie du sie auch durchgemacht hast.
Ja, absolut. Definitiv. Ich kann mich erinnern, weil du vorhin ja auch gesagt hast, so, ich muss auch nochmal davon erzählen. Ich weiß noch genau, der Thilo hat ja mit dem Olli Schmidtlein immer viel zu tun, auch zu seiner Zeit bei Bayern noch und so weiter. Der war ja dann auch bei Mark Verstegen und bei Athletes Performance, jetzt Exos, glaube ich, heißt es, wenn es das überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Und als er wiederkam, der Olli, aus den USA und wieder in München war und dann halt einbeinige Sachen trainiert hat zum Beispiel, dann wurde der halt angeschaut wie ein UFO. Also so genauso, history repeats itself and that's just how it is. Als ich quasi dieses gute Jahr nicht hier trainiert habe, sondern eben Shoutout Elb Gym und halt eben irgendwie reziproke Sachen an Seilzügen trainiert habe, haben mich die Leute auch angeschaut, so als komme ich vom Mars und so. Das haben wir ja alles schon besprochen, noch und nöcher im Podcast. Und genauso war es damals eben auch. Also wie du schon sagst, es braucht halt einfach immer eine gewisse Zeit, bis Dinge normal werden oder normaler werden. Und ich glaube, das ist einfach, das sieht man ja jetzt schon, wenn man sich so anschaut, wie in Fitnessstudios trainiert wird, dann hast du halt so, und das ist auch so eine Erfahrung, die man ja macht, wenn man mal woanders trainiert als hier, dann siehst du halt, wenn du in der Box trainierst, dann hast du halt vermeintlich Leute, die halt irgendwie Crossfitter sind. So, die machen natürlich bilaterale Lifts, weil sie es ja machen müssen aufgrund ihrer Disziplin. Und ich glaube schon, ich meine, jedes Lager belächelt das andere so ein bisschen. Auch das ist halt ein normales menschliches Narrativ. Aber ich habe so das Gefühl, und das ist ja nur ein Gefühl und eine Einschätzung und vielleicht auch eine blauäugige, aber auch vielleicht auch nicht, dass sich so die Trainingstyles, nenne ich es einfach mal, dass die einfach viel way more fluent sind. Und du pickst dir halt einfach so Elemente aus den einzelnen Bereichen raus und das Verständnis für die Funktionsverbesserung des Bewegungssystems, glaube ich, hält schon Einzug. Und gerade Leute, die wirklich irgendwie progressiv sind in ihrem Leben und einen gewissen Intellekt mitbringen, auch so, die sehen halt wahrscheinlich auch die Notwendigkeit, ihr eigenes Training zu bereichern mit, okay, was? Ich mache alle Sachen nur auf zwei Beinen. Naja, vielleicht wäre es mal sinnvoll, das nur auf einem Bein zu machen. Also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass wir uns da auch viel zu viele Gedanken machen und dass so dieser Prozess der Veränderung, und das ist natürlich nur mein subjektiver, dass der schon Einzug hält, ohne dass man das irgendwie proaktiv pushen muss.
Ja, und ohne, dass man es so nennen muss.
Genau.
Weil eben, das ist ja immer so, ich denke mir immer so, die ganzen Leute oder ganz viele Leute, die halt haten online gegen Functional Training, denke ich mir so, aber du machst es doch selber.
Ja.
Schau dir doch mal an, wie du trainierst. Ja. So, ohne Functional Training würde dein Training gar nicht so aussehen, wie es gerade aussieht.
Genau das.
Ja. Deswegen muss man sich da vielleicht auch nicht so viel drüber aufregen. Und am Ende finde ich es schade, dass wir keine Begrifflichkeit haben dafür. Also weißt du so, wir haben ja auch, wir können ja nicht sagen so, hey, wenn uns jemand fragt, ja, was macht ihr für Training? Dann sind wir halt immer so, ja, keine Ahnung, wir machen halt Training. So, machen halt Training und nutzen dafür irgendwie alle Tools, die irgendwie sinnvoll sind und so weiter. Aber wir können nicht, oder wir weigern uns ja selber auch zu sagen, wir machen Functional Training. Obwohl es das eigentlich am besten treffen würde, was wir machen. So, wir orientieren unsere Interventionen an tatsächlicher Funktion. So, wir orientieren es nicht nur an Aktionen von Muskeln, die wir hypertrophieren wollen, sondern wir gucken uns an, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert Biomechanik. Deswegen baut unser biomechanisches Modell auf dem Gangzyklus auf, aus dem Atemzyklus auf, so auf grundlegenden menschlichen Funktionen in Bewegung. Darauf baut das Ganze auf. So. Und auch da denke ich mir wieder so, hey, dann ist doch funktionelles Training eigentlich genau der richtige Begriff, wenn wir sagen, hey, unser Training orientiert sich an der tatsächlichen Funktion unseres Bewegungssystems und versucht, diese Funktion zu verbessern mit allem, was dazugehört. Muskelmasse, Kraft, Bewegungsoption.
Ja, aber das den Aspekt Kraft und Muskelmasse wollte ich jetzt auch noch ins Spiel bringen, weil das sind ja auch wieder welche, die so vordergründig für alle verständlich sind. B2B und auch B2C. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Aber eben Verbesserung der Funktion des Bewegungssystems, da sagen die Leute, ja, das passiert doch eh automatisch. Und das ist genau der Punkt. Da sind wir halt noch nicht.
Und da sind wir auch noch nicht, weil es nicht messbar ist. Ganz und genau. weil die Trainingsbranche gerade über die letzten Jahre halt sehr, sehr wissenschaftlich geprägt ist. Mhm. Und Muskelaufbau kannst du einfach messen. Maximalkraft kannst du einfach messen. Bewegungsqualität kannst du nicht wirklich messen, vor allem nicht langfristig. So, wir haben keine Studien drüber, wo die eine Gruppe 10 Jahre lang nur bilateral und progressiv und schwer trainiert hat und die andere Gruppe hat nur unilateral reziprok trainiert und die dritte Gruppe hat beides kombiniert. Mhm. So, weißt du, nach 10 Jahren guckt man nochmal, wie viele Leute haben irgendwie Schmerzen entwickelt, haben sich verletzt in der Zeit und so. Solche Studien gibt's nicht. Mhm. Und das ist so, ja, deswegen muss man mit sinnvollen Modellen und sinnvollen Hypothesen arbeiten, weil diese Studien werden wir auch nie haben. Und das ist ja das, was wir probieren und was ganz viele Leute probieren. Aber wenn man sich zu sehr an Fakten hängt und alles auf quasi wissenschaftlichen Ergebnissen und evidenzbasiert gestalten will, dann verstehe ich total, dass du sagst so, ja, Funktion, Bewegungsqualität, wir wissen ja gar nicht, ob wir das überhaupt entwickeln können mit Training, so, weil ich habe keine Studie dazu. Hm. Aber wenn du dann, und das ist, finde ich, auch wieder sehr lustig oder sehr interessant, wenn du da mal raus aus dem Gym gehst und halt Coaches von echten Sportarten dir anhörst, so würdest du da irgendwem sagen, ja, so, keine Ahnung, Effizienz und Bewegungsökonomie und Bewegungsqualität und Geschmeidigkeiten bewegen und so, ist alles nicht wichtig. Die würden nicht alle auslachen. Ja. Egal, ob es ein Sprinttrainer ist oder ein Basketballcoach oder was auch immer. Also weißt du, in anderen Bereichen von Bewegungstraining, da stellt sich die Frage gar nicht, ob man das entwickeln kann, trainieren kann und ob das wichtig ist, das zu entwickeln. Aber wenn wir quasi raus aus dem Sportkontext gehen, nur rein in den Kraftraum, da muss man auf einmal drüber diskutieren, ob das irgendwie ein Thing ist.
Ja.
Es ist abgefahren. So. Also total unlogisch. Aber eben, wenn Anekdoten nichts mehr wert sind, weil sie die unterste Form der wissenschaftlichen Evidenz sind, dann kriegen wir Probleme. Glaube ich. Das kann man beobachten in unserer Branche und der Entwicklung über die letzten Jahre.
Hm.
Weil die ganzen Ableitungen davon, die sind am Ende jetzt auch nicht so deep. Also man kann es ja dann zusammenfassen als so, hey ja, bilaterale Lifts gut, Muskelaufbau gut, Kraftentwicklung voll gut, aber gib deinem System halt auch ein bisschen Rotation, bisschen unilaterale Arbeit, und sorg dafür, dass deine Bewegungsoptionen nicht wegen deinem Training über Zeit flöten gehen, sondern sorg dafür, dass du sie dir erhältst oder sorg vielleicht auch dafür, dass du sie sogar noch erweiterst, weil das ist auch noch eine wichtige Komponente von physischer Entwicklung und von Fitness. So.
Ja, dazu müsste natürlich allgemein erstmal die Akzeptanz herrschen, dass es tatsächlich sowas gibt wie Bewegungsoptionen, oder? Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Und dass du auch letztendlich mit einer gewissen Limitierung und Einbuße rechnen musst, wenn du über Jahre hinweg eben zum Beispiel nur bilateral trainierst. Also du weißt, was ich meine. Wie rigide machst du dein System und was passiert dann mit deinem System, wenn du das lang genug machst?
Hast du den Post von Manolo gesehen von vor ein paar Tagen, wo er sprintet Ashton Hall heißt er, glaube ich. Das ist so ein Influencer, der hat auch ziemlich viele Muskeln, aber der sprintet halt auch gerne mal so und bewegt sich athletisch. Und der sprintet gegen Larry Wheels. Und beide laufen oben ohne, so der Kamera, auf die Kamera zu. Und du siehst halt einfach, wie das komplette axiale Skelett von Larry Wheels sich halt nicht bewegt, während er sprintet. So.
Ja, okay.
Und Manolo macht halt so drauf, also weist halt drauf hin, dass der halt, dass bei dem genau das passiert ist. So, der hat sich sehr auf gewisse Dinge spezialisiert im Training und dadurch hat er andere Dinge eingebüßt und verloren. Mhm. Also Spezifität hat immer einen Preis, den du bezahlst. Und da war das ein super Beispiel. So. Auf einmal rotiert eine Wirbelsäule und ein Brustkorb nicht mehr von einem Menschen. Bei einer Aktivität, die eigentlich gefüttert werden sollte von diesen Bewegungen. Mhm.
Aber das ist genau der Punkt, den ich meine. Also wenn diese allgemeine Akzeptanz dieser Fakten noch nicht Einzug gehalten hat, dann hast du ja auch gar keine Diskussionsgrundlage. Ja. Also Functional Training gut.
Functional Training voll gut, Mann. Wirklich.
Okay, voll gut.
Es ist voll gut, die Funktion von unserem Körper zu verstehen und sein Training anhand von dieser Funktion oder diesen Funktionen auszurichten. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Mhm.
Jetzt ist natürlich auch wieder so, also wir haben gerade von dem Verständnis gesprochen, wir sprechen ja immer vom Prinzip, dass wir geben dem Menschen mehr von dem, was sie nicht hat, diese Person. Und das würde ich dann quasi als Metaebene der Entscheidungsfindung ansehen. So, also nicht pauschal sagen, Functional Training und alles, was damit einhergeht, also du verstehst, was ich meine, sondern dass man eben schon verstehen muss, was habe ich, welchen Menschen habe ich vor mir, weil um diesen Praxisbezug wiederzubringen, man kann eben nicht pauschalisieren, sondern man muss einfach wirklich ein guter Entscheidungsfinder sein.
Ja, und deine Entscheidungen, die du triffst, sind am Ende des Tages immer besser, wenn du mehr Optionen zur Verfügung hast. Für die Entscheidung, die du triffst.
Ja, aber ich habe doch Angst. Du hast doch vorhin angesprochen. Ich will,
ja,
ich will doch nicht so viele Optionen haben.
Wenn du nicht paralysiert bist davon, weil das ist ja die andere Seite dieser Diskussion, was ja auch ein Problem ist. Mhm. Also auf der einen Seite irgendwie so harter Reduktionismus, einfach nur stärker werden, Muskeln aufbauen, alles wird gut. Und auf der anderen Seite so, krass, dir tut also manchmal das Knie weh, wenn du das machst. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal deine Tibia-Rotation anschauen und auf jeden Fall an deiner Innenrotation arbeiten. Aber erst müssen wir an deiner Außenrotation arbeiten von der Hüfte und kann dein Fuß eigentlich pronieren? Und was eigentlich mit deinem Brustkorb? Weil vielleicht tut dir auch das Knie weh wegen deiner Schulter und wegen faszialen Verbindungen. Und vielleicht ist es die Obliquesling, die nicht richtig feuert und so weiter und so weiter. Und am Ende macht man halt irgendwelche Sachen, die nicht effektiv sind und kein Problem lösen und so. Das ist immer, ich meine, das ist ja immer dieses Spannungsfeld, in dem wir uns irgendwie bewegen und wo wir der Meinung sind, dass ein prinzipienbasierter Approach mit klarem Verständnis für klare Grundprinzipien dieses Problem eigentlich löst. Mhm. Oder zumindest lösen kann.
Ja. Kann man es eigentlich schon verraten, dass es auch so, dass es so ein
Flash sein geben wird? Kann man schon verraten. Warte, ich muss kurz in meinem Kalender nachgucken.
One hour later.
Nein, verrat ruhig schon mal.
Also Leute, worauf ich nur hinaus will, all das, worüber wir gerade sprechen, diese ganzen Grundprinzipien, kann man natürlich in der MTMT-Methode bestens studieren. Und um euch das vielleicht noch ein bisschen schmackhafter zu machen,
kriegt ihr, also wir machen einen Flash-Sale, der ist vom 30. April bis zum 3. Mai. Also 4 Tage machen wir einen Flash-Sale und da könnt ihr 250 Euro straight sparen auf die MTMT-Methode.
Wow. Das ist ja ein Viertel oder so, oder? Wenn ich richtig rechnen kann. Das
ist fast ein Viertel, ja.
Ja, ist krass.
Ist fast ein Viertel.
Also geht da rein, falls ihr
schon länger überlegt,
ja,
dann,
genau.
Dann ist genau dann der Zeitpunkt. Wir werden es in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal sagen. Die kommt ja quasi raus, während der Sale läuft. Mhm. So, aber es hören ja nicht alle die Folge direkt am Samstag. Deswegen macht es total Sinn, es jetzt anzukündigen. Schlag zu. Was soll ich sagen? Prinzipienbasierte Ausbildung, das ist das. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es genau das Richtige für euch.
Mhm. Es ist so spannend, finde ich, gell? Ja. Also wie du hast vorhin, hast es so auf den Punkt gebracht, so eigentlich ist eben alles functional Training und wir sollten nicht darüber sprechen müssen. Hm. Aber man muss halt den Kindern Namen geben, gell?
Ja.
Sonst kann man sich auch nicht streiten, dann ist es ja auch langweilig im Leben.
Sonst kann man auch keinen Reaction-Content machen.
Ja.
Dann kriegt man keine Reichweite und überhaupt. Aber also ich habe mich auf jeden Fall davon wegentwickelt, functional zu haten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten rede, die nicht vom Fach sind und so, dann traue ich mich inzwischen auch zu sagen, ja, wir machen halt so funktionelles Training, weißt du? Weil dann kann sich der Mensch was drunter vorstellen. Ansonsten müsste ich da rumlabern und ihm irgendwie erzählen, ja, weißt du, unser Trainingsansatz, das ist so prinzipienbasiert, wir orientieren uns an Gangzyklus und Atemzyklus und dann ist mein Gegenüber schon, der ist schon weitergelaufen. Der ist schon so, okay, was labert der Typ?
Ja.
Vollkommen zu Recht auch.
Ja, aber vollkommen zu Recht, aber dann doch auch, wir wollen ja auch diese inhaltliche Weiterentwicklung und auch Weiterbildung. Also wir wollen ja auch den Menschen und jetzt nicht nur Gleichgesinnten B2B, sondern auch B2C die Notwendigkeit geben, dass man einfach mit einem gewissen Verstand eben Dinge mitnimmt ins Training. Und letztendlich, wenn wir die ganze Branche weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir das ja auch, dass quasi der gebildete Endverbraucher auch sagt, also Szenario in seinem oder ihrem Studio, hey, Studio-Owner, warum gibt es hier nur Maschinen, wo ich bilateral trainieren kann? Warum gibt es hier nicht mehr Seilzüge etc. etc. etc.? You get the point. Also die Weiterentwicklung auch strukturell, infrastrukturell in Gyms muss ja auch dahingehend gestaltet werden, dass man nicht nur daran denkt, wie kann ich meinen Maschinenpark optimal nutzen, jeden Quadratmeter dafür, sondern wie kann ich mein Angebotsportfolio auch so sinnstiftend bereichern, dass?
Das ist auch eine interessante Frage. Ist es passiert? Passiert es? Inwieweit passiert es? Weil was es natürlich gibt, jetzt Beispiel, weil du es vorhin auch schon angesprochen hast, so CrossFit. CrossFit war ja auch auf einmal so ein Trainingssystem, was halt sehr funktionell war. Und dann war natürlich auch so, weißt du, dann waren die Crossfitter so, ah ja, die Bodybuilder, die trainieren ja keine Funktion, so was wir hier machen, ist actually functional und hilft mir, mein Leben besser zu leben und so weiter. Also wieder der nächste Clash zwischen irgendwelchen Lagern. Mhm. Aber daraus haben sich zum Beispiel halt Crossfit-Boxen entwickelt und auch so dieser Vibe von der, wirklich dem Equipment und so weiter von Crossfit ist ja dann auch so ein bisschen mehr reingeschlichen in normale Gyms. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir gerade so, weißt du, so ein klassisches Kettengym ist ja immer noch, also hat sich, glaube ich, nicht wirklich verändert über die letzten 20 Jahre. Klar, es gibt neue Konzepte, wo dann, weißt du, da gibt es dann hier den Maschinenpark und hier drüben gibt es eine Bahn, einen Schlitten, Racks und Rigs, wo du dein Crossfit-Zeug machen kannst, wo du mit Medizinbällen rumschmeißen kannst und so weiter. Aber ich sag mal so, das klassische Fitnessstudio sieht eigentlich immer noch genauso aus wie vor Functional Training, so ungefähr, oder?
Absolut.
Ja. Gut, fair. Also ich meine, das ist ja auch nur Angebot und Nachfrage. So, wenn Leute da halt einfach nur hingehen wollen und Muskeln aufbauen wollen, dann ist es ja auch total fair zu sagen, gut, dann hier hast du ein paar Maschinen, ein paar Seilzüge und Kurzhanteln und Bänke und so.
Aber das meine ich ja. Also wenn quasi wenn wir auch letztendlich unser Niveau B2B nicht verbessern, dann wird es natürlich auch nicht nach außen sickern und den gebildeten Endverbraucher dahin bringen, dass er oder sie eben sagt so, hey, by the way, ich möchte so und so trainieren, warum kann ich das hier nicht? Wenn ich das hier nicht trainieren kann, dann gehe ich woanders hin. Also ich denke schon, dass die Notwendigkeit besteht, dass man und das ist wirklich eine große Frage, wie kriegt man das auch infrastrukturell umgesetzt, damit du, jetzt stell dir mal vor, du hast in einem Fitnessstudio, ich spreche jetzt mit Absicht nicht von Gym, das gibt es ja schon vereinzelt, aber es sind halt einfach dann eher dann doch kleinere Boutique-Gyms oder halt auch Reha-Praxen, whatsoever. wenn du da einfach halt so fünf Kaiser Functional Trainer nebeneinander stellen würdest und so. Also wie viel Platz allein brauchst du dafür? Versus, du stellst
und,
dir...
Und wie wenig wüssten Menschen, was sie damit anfangen sollen?
Ja, natürlich, weil wir da noch nicht sind.
Aber also bei dem Punkt will ich schon auch sagen, du kannst ja ein sehr gutes Functional Training machen mit den Sachen, die in jedem normalen Gym stehen. Also weißt du, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, dass wir sagen, hey, konventionelle Gyms zwingen uns dazu, so oder so zu trainieren.
Nein, natürlich nicht.
So, du hast es ja selber gelebt. Ja. Das Einzige, was halt passiert ist, du machst halt deinen Stuff und wirst halt komisch angeschaut dafür, aber trotzdem kannst du es auch machen in jedem anderen Gym.
Ja,
das so, du kannst auch rumspringen und Plyos machen.
Absolut.
Wirst halt komisch angeschaut, ja, so ja. What?
Aber du weißt, was ich meine, also you get my point. Mir geht's einfach um die insgesamt um die Inhaltlichkeit und dann schon auch letztendlich, wie gedacht wird oder gedacht werden muss vielleicht in Zukunft.
Und ich glaube auch da, dass Functional Training ja eigentlich einen guten Job gemacht hat. Mhm. Also dass eben Endverbraucher so sind, so hey, irgendwie, das erscheint mir logischer, dass ich mich so bewege im Training und quasi funktionell trainiere, als so zu trainieren wie ein Bodybuilder, weil ich bin ja gar kein Bodybuilder und ich will auch gar keiner sein. Mhm. Also das ist ja eine Entwicklung, die, glaube ich, auch schon längst stattgefunden hat. Siehe auch der, weißt du, so Kurse, Fitnesskurse, so Gruppen, so Zirkel und so weiter. Das sind ja Konzepte, die sind gerade über die letzten paar Jahre halt krass aus dem Boden gesprossen, an jeder Ecke, weil es eine Nachfrage gibt. Weil Leute halt so sind, ja, irgendwie macht es für mich mehr Sinn, mich so variabel zu belasten, in so einem Zirkel viele verschiedene Sachen zu machen, irgendwie mich geil auszupowern, als alleine ins Gym zu laufen und meine Muskeln halt fett aufzutrainieren.
Aber ist es verzerrte Wahrnehmung oder ist es tatsächlich, also in der Breite ist es ja sicherlich nicht der Fall?
Glaube ich schon.
Ja, tatsächlich.
Also ich glaube, würde man eine Statistik erheben, quasi wie viele Leute haben im normalen Fitnessstudio einfach nur den Muskelaufbauplan trainiert, den sie da bekommen haben vor 20 Jahren versus wie viele Leute machen das und wie viele Leute eben nehmen so Gruppenangebote wahr und so. Ich glaube, da gab es eine krasse Entwicklung. Auch alleine durch die ganzen, weißt du, jetzt hier Class Pass und so weiter. Also wie quasi Fitness konsumiert wird inzwischen, ist ja auch ganz anders und hat, glaube ich, auch so Möglichkeiten geschaffen für neue Konzepte. So.
Also das ist auf alle Fälle, dass es diese Entwicklung gibt, die, also das würde ich auch nicht verneinen wollen, aber ob die diese Relevanz hat, wie du sie gerade beschreibst, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre schön, wenn es wirklich so wäre.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Bodybuilding wieder einen gewissen Hype erlebt im Moment und auch gefühlt über die letzten Jahre, gefühlt so. Und das natürlich auch groß ist, aber ich glaube, es gibt einfach zusätzlich dazu auch noch eine sehr große Gruppe an Menschen, die anders denken, anders trainieren, die noch ganz, ganz klein war vor vielleicht 10 oder 20 Jahren.
So. Ja, da hast du absolut recht.
Es wäre auch, also auch da, ich habe keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendwie eine Statistik oder so, dann kommentiert es mal bitte oder schickt uns eine E-Mail oder so. Also weißt du, wie viele Leute überhaupt verhältnismäßig so Fitnesstraining, egal in welcher Form jetzt, machen. Mhm. So heute versus vor 20 Jahren und so weiter. Wäre mal sau interessant, das zu sehen, wie sich das so entwickelt hat und weiterhin entwickelt. Mhm. Aber gut, das
ich weiß gar nicht,
ganz anderes Thema.
Ich habe ja in der Vergangenheit, da habe ich ja immer wieder so Zahlen auch auf den Tisch gebracht, die ich ja irgendwann mal gehört habe vor Jahren. Na, mich interessiert mal, wann ich die Zahlen her hatte, weil die Zahlen hatte ich ja damals von einem Typen, der das Leos beraten hat damals. Und der hat ja damals immer von dieser wabbernden Masse von wie viel Einwohnerinnen haben wir jetzt in Deutschland? Weißt du es auswendig? 80, oder so, oder kann es sein?
Ja, 80, bisschen über 80.
Genau, und die Zahl, wenn ich mich recht erinnere, waren immer 13 Millionen Menschen. Dass 13 Millionen Menschen so als wabbernde Masse in Fitnessstudios angemeldet sind in Deutschland. Dann droppen welche raus, kommen wieder neue dazu und so weiter. Und das war ja, das muss ja eine Zahl gewesen sein, die ist ja prä-2010, also das war wahrscheinlich so in den späten 2000er Jahren, habe ich diese Zahl bekommen. Und da wäre es jetzt schon mal interessant zu wissen.
Wäre erst mal interessant zu wissen, wie akkurat die Zahl damals war.
Erstens, ja, das stimmt. Und dann eben zweitens, wie sich das entwickelt hat.
Ja, müssen wir mal gucken. Also gibt es ja bestimmt irgendwo irgendwelche Zahlen dazu.
Jetzt musste Jamie mal bisschen researchen. Ja.
Ja, Functional Training auf jeden Fall gut.
Okay, das heißt, Functional Training ist halt einfach das neue Training, oder? Wenn man so will, oder? Und Bodybuilding ist halt Bodybuilding. Zum Beispiel. Und Krafttraining.
Was ist Krafttraining? Ich meine, am Ende ist es halt alles Krafttraining. Das ist ja so, Krafttraining ist ja der Überbegriff, und unter Krafttraining kannst du dann die Sachen gliedern. Also du weißt, du, CrossFit fällt unter Krafttraining, Functional Training fällt unter Krafttraining, Bodybuilding fällt unter Krafttraining. Halt alles, wo du irgendwie gegen externen Widerstand arbeitest, ist irgendwie Krafttraining. Und keine Ahnung, von daher, das ist ja auch der Begriff, der verwendet wird. Also weißt du, so Leute reden halt von Krafttraining und haben dann halt ihr Bild davon im Kopf, wie das halt aussieht. Mhm. Obwohl Krafttraining halt so, so, so oder so oder so aussehen kann. Also ganz viele potenzielle Ausprägungen hat.
Und dann sind doch die drei großen Punkte, die man irgendwie immer so thematisiert als Endverbraucher: Kraft, Ausdauer und Mobilität, oder?
So an Trainingsqualitäten denke ich schon, ja.
Mhm. Okay.
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und, genau, und dann halt die guten alten Grundmotivationen für Training, Ästhetik, Leistung und Gesundheit. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Ich glaube, Functional Training hat versucht, die einfach zu vereinen. Also die drei grundsätzlichen Motivationen, weil die stecken da eigentlich alle irgendwie drin. Mhm. So, wenn du halt gut trainierst, dann wirst du besser aussehen, wirst leistungsfähiger und du machst was für deine Gesundheit.
Ja.
Was auch cool ist, weil das ist eigentlich genau das, was alle wollen, die jetzt keinen Kraftsport machen, nicht Bodybuilding machen, die jetzt nicht irgendwie das zu ihrer Identität machen, ihr Training. Die gehen ja deswegen, weißt du, die sagen, ja, ich gehe zum Sport. Mhm. Geh halt zum Sport. Dann gehen ins Fitnessstudio, trainieren ein bisschen. Warum trainieren sie? Ja, weil sie ein bisschen besser aussehen wollen, sich ein bisschen besser fühlen wollen und halt irgendwie ein bisschen leistungsfähiger sein wollen. Was irgendwie Hand in Hand geht mit besser fühlen. So, das ist, am Ende ist es ja fast das Gleiche. So, wenn ich besser fühlst, bist du leistungsfähiger.
Ich habe da auch natürlich.
Und Longevity, stimmt, habe ich vergessen.
Absolut. Weißt du, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ich habe mich immer lustig gemacht über, wenn Leute sagen, sie gehen zum Sport, wenn sie halt ins Gym gehen zum Trainieren. Aber vielleicht ist das ein ganz, ganz großer Fehler gewesen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Also ja, so 100% same. So wie, du gehst zum Sport, also ich gehe trainieren.
Ja, genau.
Das ist wieder so dieses Elitäre, ja, ja, ich bin Coach, ja, und so weiter. aber ja, ich glaube, es ist ein Fehler. Und natürlich auch einer, den ich gemacht habe, wo ich inzwischen so bin, so hey, wenn Leute einfach irgendwie regelmäßig ins Gym gehen und irgendwas tun, dann ist es geil, egal was sie tun, egal was sie machen. So. Und klar kann man Sachen immer besser machen, ich meine, deswegen machen wir, was wir machen am Ende.
Aber ja, ich glaube, es ist ein Riesenfehler, sich darüber lustig zu machen und zu sagen, ja, wie gehst du zum Sport? Das ist das falsche Wort, so. Aber, und dann blase ich jetzt eigentlich 100% in dein Horn, muss man diesen Menschen, die sagen, sie gehen zum Sport, natürlich schon auch erklären, dass dieses Sporttreiben schon mit gewisser Auflage einhergeht. Also sprich, du kannst nicht dahin gehen und davon ausgehen, dass ...... wenn du nicht XYZ einhältst und so weiter. Also
ja.
Progressive Overload zum Beispiel. Also dass Leute einfach wirklich trainieren und sich anstrengen am Ende.
Ja, das ist halt ein Thema, wenn es eine Diskrepanz gibt, und die gibt es halt oft, zwischen den Zielen, die ein Mensch hat und eigentlich erreichen will mit seinem Sport, mhm, und den Sachen, die er halt macht. Mhm. Und das ist halt auf jeden Fall ein reales Problem.
Ja, total.
So, dass Leute halt einfach nicht die Ziele, die sie sich irgendwie gesetzt haben, so erreichen, wie sie es gern hätten, und halt nicht den Fortschritt machen, den sie gerne hätten, weil sie halt einfach methodisch quasi Dinge nicht gut machen, mhm, in ihrem Training. So, das kann man auch nicht wegreden. Trotzdem ist es geil, dass dieser Mensch halt trotzdem zum Sport geht. So. Und Fortschritt machen, Progression machen und so, das ist ja auch was wir immer wieder sagen, das hat viele Facetten.
Mhm. Absolut.
Und das muss uns ja auch klar sein, dass es halt mehr Facetten gibt von Progression als mehr Gewicht auf der Hantel. Auch wenn das objektivierbar ist, leicht messbar ist und ein wichtiger Teil ist vom von Training halt. Sehr klar. Mhm.
Ja. Okay, ich habe jetzt eine neue Wahrheit erfahren heute.
Ja, wirklich?
Ja, nein, aber halt. Also, aber doch.
Ich überlege gerade so, was lernen wir jetzt daraus? Was?
Also für mich ist so, dass das, was ich auch vorhin so angesprochen habe, dass wir uns, also Dritte, die Branche macht sich eh keine Gedanken darüber, Potato, Potato, wie jetzt Training heißt, weil Training heißt Sport.
Genau.
Ist halt Sport. Ist halt Sport.
Oder Fitness oder so halt.
Genau, und Dings. Halt nicht Functional Training oder so, sondern das ist schon selbstredend, dass das inkludiert ist in deren Narrativ. Und dass wir in der Branche uns Gedanken darüber machen, weil wir ja auch Felder brauchen, wo man sich streiten kann und so weiter. Sonst ist es ja auch langweilig vielleicht.
Ja, sonst müssten wir ja immer nur uns hinsetzen und den Leuten sagen, hey, trainier gut, dann die langweiligen Prinzipien von was das bedeutet, immer wieder runterbeten und that's it. So. Das wäre ja langweilig. Dann müsste ich ja jeden Tag einfach nur posten, hey, hast du dich auch ordentlich angestrengt in deinem Training? Mhm. Wenn nein, dann mach das mal. Und morgen poste ich das wieder, weil am Ende ist das wahrscheinlich so das größte Problem, in Anführungszeichen, warum Leute ihre Ziele nicht erreichen, runtergebrochen.
Mhm. Also, Training ist Functional Training. Functional Training ist Training.
Ist Sport.
Ist Sport.
Weißt du, was auch noch ein Aspekt ist, der wichtig sein kann, wenn man Sport macht, aber von unserer Branche ultra krass overhyped und overrated ist?
Ich weiß es.
Ja?
Ja.
Sag.
Dass man nicht die richtigen Pants anhat.
Das? Ja. Und das andere?
Ja, dass man halt zu viele Protonen fressen soll.
Ja, genau. Ja, wir müssen ja irgendwie noch unseren Plug für ESN hier reinbekommen. Ja,
das stimmt.
Da könnte man auch mal eine ganze Folge drüber machen.
Ja.
Wie overrated Supplementierung inzwischen ist in unserer Branche. Aber auch das ist wieder so eine Sache. Ja gut, das ist ein anderes Thema, warum das so overhyped wird. Das ist nicht, weil es sonst langweilig ist. Das ist halt, weil man sonst einfach kein Geld verdient in unserer Branche, wenn man nicht genug Supplements verkauft. Leute, apropos, bitte sorgt dafür, dass wir ganz viel Geld verdienen mit unserem Affiliate-Code und nutzt den Code MTMT, wenn ihr das nächste Mal bei ESN eure Supplements bestellt. Aber bitte, verfallt nicht in die Illusion, dass Supplements, euer Eiweißkonsum, das richtige Eiweißpulver und die richtige Grammzahl an Kreatin am Ende das ist, was den Unterschied macht. Weil es macht nicht den Unterschied. Supplements sind eine kleine Ergänzung, die Dinge vielleicht ein bisschen besser machen können. Und mehr nicht. Weil wenn man sich umschaut in unserer Branche, dann könnte man meinen, dass 50% deines Trainingserfolgs davon abhängig sind, welche Supplements du wann nimmst. Und das war noch nie so, das wird auch nie so sein. Also lasst euch auf der einen Seite nicht verarschen von dieser Branche und auf der anderen Seite kann man das natürlich alles sehr sinnvoll und gewinnbringend einbauen in seinen Trainingsalltag. So, das, was wir, glaube ich, inzwischen auch ganz gut machen. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, da dachte ich auf jeden Fall noch, dass mein Trainingserfolg ganz krass abhängig ist von meinen Supplements.
Ja.
So. Ja. Lasst euch nicht für dumm verkaufen, Leute.
Aber esst trotzdem genügend Eiweiß.
Aber esst natürlich trotzdem genügend Eiweiß und nehmt euer Kreatin und was auch immer ihr sonst braucht, was halt Sinn für euch macht. So. Es kann Vitamin D sein oder Magnesium oder Zink. Aber ja. Inzwischen wird für jedes Problem, das Menschen haben, ein Supplement verkauft. Und das ist schon teilweise auch verwerflich, wie das praktiziert wird, weil Leute haben halt Probleme mit Dingen wie ihrer Regeneration oder ihrem Schlaf. Leute haben aber keine Lust, wirklich was an ihrem Lifestyle zu ändern. Und siehe da, es gibt ein Supplement dafür, das kann ich mir kaufen. Und wenn ich mir das kaufe, dann denke ich, dass ich was getan habe, um dieses Problem zu lösen. Und deswegen verkauft sich sowas halt auch so gut, weil man dann sich selber vorgaukelt, hey, ich bin aktiv geworden, weil ich habe ja Geld für was ausgegeben. Und dann fühlt man sich besser. Und an seinem eigentlichen Problem hat man nichts verändert. Ich weiß nicht, ob der Rant jetzt dazu führt, dass Leute unseren Code benutzen oder wir gefeuert werden von der ESN.
Schauen wir mal.
Schauen wir uns an.
Genau. Gut.
Aber noch mal kurz zurück zu dem. Was? Ja, ich, also so, ja und jetzt. Also was lernen wir jetzt daraus? So, was ist das Fazit von diesem Gespräch? So, irgendwie in erster Linie ist es ja für Coaches, für Therapeuten, dass wir vielleicht ein bisschen offener sind und vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenken, wie versteht denn mein Gegenüber gewisse Begrifflichkeiten? Mhm. So?
Meinst du mein Gegenüber in der Diskussion B2B oder B2C?
B2C, also wie sieht mein Kunde, mein Patient, mein Fachfremder, Homie, dieses Thema und so. Und da steckt ja dann auch drin, okay, wie relevant sind diese komischen Diskussionen überhaupt, die wir führen? Wie sinnvoll ist es, dass ich da irgendwie Energie investiere, mir überhaupt Gedanken über sowas zu machen? Oder im schlimmsten Fall in irgendeine Kommentarspalte gehe und vehement meine Glaubenssätze da drin verteidige, obwohl niemand gefragt hat und so weiter. Ja. Aber weißt du, so, keine Ahnung, vielleicht fällt dir noch irgendwas Sinnvolles ein, was man mitnehmen kann. Aus dieser Analyse, es war ja jetzt nicht wirklich mehr.
Ich glaube, das ist...
Wir haben es ja nur so zerlegt.
Also wenn es wirklich darum geht, Dritten, also sprich Kunden oder Kundinnen oder auch Patienten und Patientinnen irgendwie klar zu machen, warum man jetzt so trainiert oder wenn man einen Ausblick gibt auf das Training, was man vorhat mit diesem Menschen, dann glaube ich, macht es schon Sinn, dass man einfach faktische Bilder auch bringt, die es gut festmachen, wie quasi, ich sage jetzt einfach mal, bilaterales Training oder Bodybuilding-Training den Körper beeinflusst und wie Training den Körper beeinflusst, was wir jetzt vorhaben, eben zu machen. Und dann muss man quasi schon auch wieder, glaube ich, mit Begrifflichkeiten wie Bewegungssystem und wir verbessern die Funktion, dann bringt man Beispiele wie zum Beispiel, dass Rotation den Körper nährt in seiner Funktion etc. etc. Ich glaube, so müssen wir die EndverbraucherInnen schon schulen, damit es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass die auch bereit sind, vor allem wenn sie vielleicht biased sind und aus einer Zeit kommen, wo sie halt von einer bilateralen Historie kommen. Ansonsten ist es so, dass wenn Dritte zu uns kommen, die überhaupt nicht irgendwie biased sind aufgrund von ist mir doch egal, ich gehe jetzt zum Sport, dann haben wir ja die Notwendigkeit gar nicht. Dann trainieren wir halt einfach mit den Leuten.
Ja, manchmal gibt es die Notwendigkeit schon. Also, dass man halt dieses Verständnis nutzt, um Buy-in zu kreieren bei seinem Gegenüber.
Ja.
Das wäre quasi so ein Learning.
Aber auch da, ich meine, das ist irgendwie selbstredend, oder? Also auch, wenn man halt jetzt nicht unbedingt doof ist, so, dann wird man ja auch einfach einschätzen können, wen hat man vor sich und dementsprechend agieren in der Situation. Also, ich gehe jetzt mal auf einen Kunden vom Javan, der zu ihm kommt, der braucht natürlich diese Edukation in gewissen Themen, weil er genau wegen dem Punkt zu ihm kommt. Und dann gibt es wieder andere Leute, die irgendwie vielleicht noch nie beim Sport waren, beim Krafttraining waren, in einem Gym waren, die zu uns zum Personal Training kommen, die hinterfragen das gar nicht. Sondern das erzähle ich ja auch immer so oft in allen Skill-Meetings. Die gehen davon aus, dass wir den höchsten Standard mitbringen. Da sind ganz andere Faktoren wichtig.
Glaubst du, es gibt noch Hoffnung für Functional Training? Glaubst du, der Begriff wird vielleicht wieder mehr Akzeptanz kriegen innerhalb unserer Branche?
Ja.
Oder ist der so vergiftet worden, dass er...
Nein, ich glaube einfach so, wie immer, wenn du dir das Pendel anschaust und wenn du jetzt wieder vielleicht ein Spektrum aufmachst und Functional Training, so wie du es vorhin beschrieben hast, du machst irgendwie im Kniestand mit 5 Kilo Hanteln Bizeps Curls. 5 ist schon zu viel. Mit 2 Kilo Hanteln Bizeps Curls.
Auf der einen Seite und auf der anderen Seite machst du gegen ein Band Overhead Press.
Oder so zum Beispiel, genau. Versus auf der anderen Seite hast du halt irgendwie einen Powerlifter mit 300 Kilo auf dem Rücken backsquattend. dann ist so dieses Pendel, das sich einpendeln in der Mitte, dass du quasi überhaupt verstehst, was es heißt, das Bewegungssystem zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite hast du halt diese absolute Intensität. Und wenn sich diese beiden Welten dann treffen, dass du halt nicht nur irgendwie redundante Interventionen hast, die einfach keinen Transfer schaffen können, also 0,0 versus quasi das eine, das einfach absolut Bewegungsoptionen limitiert und die Funktion des Menschen in seinem Bewegungsvermögen extrem behindert, würde ich fast sagen wollen, dann glaube ich, sind wir wieder auf einem guten Weg. Und dann ist Functional Training halt Training.
Das ist halt Training. Ein Teil von Training.
Genau. Also ich bin guter Dinge. Ich habe eigentlich jetzt, nachdem du das auch so zusammengestellt hast, bin ich bester Dinge sogar, dass wir uns alle trauen, Functional Training wieder proaktiver zu benutzen.
Und ich finde, also eben so, das sollte uns allen klar sein, wenn wir trainieren oder besonders eben, wenn wir arbeiten in der Branche, dass diese simplen Trainingsprinzipien, die halt Training erstmal geprägt haben, Progressive Overload, stärker werden und so weiter, dass wenn man die ergänzt durch ein tatsächliches Verständnis für menschliche Funktionen, dass es halt nur ein riesiger Win sein kann. Mhm. Egal, ob du Trainer bist oder Physio bist. Mhm. Und deswegen ist Functional Training gut.
Genau.
Ciao. Okay, bye.